Helga, weißt du warum Helga?
Warum?
Das ist die altnordische Form von der russischen Olga.
Ja.
Wusstest du das?
Ja, wusste ich.
Verdammt. Jetzt nennen dich alle Helga, ne?
Ja. Hey, zum Glück nicht Holger.
Auch gut, genau.
Und dann dachte ich so, boah, aber Moderatorin werden, das ist bestimmt auch ein cooler Beruf. So Viva-Moderatorin. Mhm. Mhm, genau.
Die Heike Makatsch der Hotellerie,
genau.
Ne?
Genau. Glaubst du, die Hotels werden alle sich ans Internet anschließen?
Nee, setz dich ja nicht durch.
Setz dich nicht durch, genau. Und genau deswegen kann man diese Frage auch nicht zu KI stellen, weil es ist aber, es ist wie eine Naturgewalt. Also wie es ist wie, das, na, auf, wirklich auf einem ganz basic Level ändern sich jetzt Dinge und da kann man nicht mehr sagen, ich mach's nicht oder ich werde es nicht tun oder ich weiß es nicht, das ist einfach unmöglich. Menschen haben immer Angst vor Veränderung.
Mhm.
Und ich glaube, es ist nicht immer Angst vor KI, es ist wahrscheinlich oftmals einfach Angst vor Veränderung.
Mhm.
Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
Moin zusammen. Mitten in Berlin hat sich Fips Junior in der Nähe des Gesundbrunnens niedergelassen. Was auf der Internorga die Schnack- und Ruheoase war, ist hier die Wohnmobil-Oase. Ziemlich treffend, wie ich nach 2 Nächten bemerken darf. Und hierhin haben eine Heilige und ich uns vom Hospitality Festival Upnext davon gestohlen, um endlich mal miteinander zu podcasten. Sie ist die Definition von KI und füllt diese mit sympathischer MI aus. Herzlich willkommen dem Podcast-Star Helga, Olga Häuser. Schön, dass du hier bist.
Danke, Sascha. Ich freue mich auch total, hier zu sein.
Helga, weißt du warum Helga?
Warum?
Das ist die altnordische Form von der russischen Olga.
Ja.
Wusstest du das?
Ja, wusste ich.
Verdammt. Jetzt nennen dich alle Helga, ne?
Ja, hey, zum Glück nicht Holger.
Auch gut, genau. Ja, warum Olga Häuser Podcast da? Also ab 5 anderen Formaten habe ich aufgehört zu zählen.
Ja.
Meinst du, dass wir hier noch was Neues rauskriegen?
Ich glaube schon, mit dir ja. Ich weiß tatsächlich gar nicht, der wievielte Podcast das ist.
Ich habe wirklich bei 5 aufgehört zu zählen. Das war, sind einige, die du gemacht hast.
Ja, der letzte, den ich gemacht habe, der ist noch gar nicht draußen, war Tisch für 3.
Oh.
Ja, ja. Der kommt jetzt, glaube ich, die Tage.
Alle Achtung, das ist ja dann auch Königsklasse.
Ein bisschen, ja. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Aber hier in Fips Junior tatsächlich auch.
Ja, das will ich wohl hoffen. Tisch für 3. Alle Achtung. Wir machen das jetzt mal ein bisschen anders, weil ich habe so einige Einspieler und wir fangen jetzt mal ein bisschen weiter vorne an.
Mhm.
Also eigentlich gehen wir ja zeitlich von bis. Jetzt kommt aber erstmal
die Überraschungsfrage.
Nämlich die erste und den hast du auch schon gesehen dort. Der hat eine Brille auf. Da bist du im Beirat.
Rolf.
Ja. Erzähl mal über Rolf. Rolf Slickers, was macht er?
Ja, Rolf ist von Servitex. Ich glaube, weiß nicht genau, was sein Titel ist, aber Head of Business Development.
Geschäftsführer, ne, habe ich jetzt notiert.
Ja, stimmt.
Ja. Und im Beirat, da sitzt du mit Sandra Ruchnowski und Stefan Gerhardt.
Neuerdings auch mit Tommy.
Tommy?
Ja, unser Tommy.
Karl?
Ja.
Ah, der ist auch noch dabei. Okay. Was macht ihr da im Beirat?
Also, das ist etwas, was Rolf ins Leben gerufen hat und was ich tatsächlich richtig toll finde, weil nämlich er ja in einer Branche unterwegs ist, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, traditionell ist. So mit Wäscherei und so weiter und so fort.
Also mit Miettextilien, ne?
Genau, ja. Und das ist ja auch so richtig mit Hardware verbunden.
Ja.
Also ne, da muss wirklich noch der LKW kommen, die Wäsche abholen, irgendwo hinfahren, waschen, zurückbringen und so weiter und so fort. Und er hat die Idee gehabt, dass er alle Entscheider, also alle Teilgeschäftsführer, alle Geschäftsführer mit an den Tisch holt einmal im Jahr und da auch einfach mal externe Impulse reingibt.
Ja, gut.
Und so ist dann diese Beiratsidee entstanden und dieser Beirat ist in den letzten Jahren sukzessive gewachsen und ich muss sagen, das ist echt immer ein super toller Austausch, also wirklich ein toller Tag, wo ich auch ganz viel lerne,
ja,
tatsächlich.
Ja.
Also zum Beispiel beim letzten Mal habe ich mich ganz lange mit dem, ich glaube Moritz, heißt er, unterhalten. Er hat die Wäscherei in Stettin, also in Polen, und hat mir dann von der Robotisierung erzählt und wie sie jetzt da eben Roboter einführen wollen und so weiter. Und also fand ich total beeindruckend. Richtig cool.
Schön. So, Rolf, dann erzähl mal.
Liebe Olga, hier ist der Rolf. Tja, was ich gerne von dir wissen möchte, ist, bist Geschäftsfrau, bist Ehefrau, bist Mutter, bist in verschiedenen Gremien und gefühlt auf jedem Event und das über Ländergrenzen hinaus. Und du bist immer tiefenentspannt und gut gelaunt. Wie schaffst du das?
Das mal kannst du absetzen. Das mal als Einstiegsfrage, weil sonst hätte das nachher, ich finde das mal ganz gut, weil wir kennen dich ja auch alle so und das ist eine berechtigte Frage.
Ja. Ja, das ist eine schwierige Frage für mich zu beantworten, weil ich kann ja nicht so recht sagen, warum ich bin, wie ich bin. Aber tatsächlich hatte ich schon in einem meiner vorherigen Jobs im Deutschen Bundestag den Spitznamen Sonnenschein, weil ich immer mit einfach guter Laune ins Büro gekommen bin und alle haben sich immer gefreut, wenn ich da war und haben gesagt, ey, Olga, wenn du da bist, einfach gute Stimmung, das ist immer total schön, warum bist du eigentlich immer so gut gelaunt? Und ich weiß nicht, also ich glaube, ich bin einfach, ich gehe gerne positiv und guter Dinge durch den Tag. Heißt ja nicht, dass ich nicht auch meine schlechten Tage und mal schlechte Laune und schwere Phasen habe. Aber ich trage sie halt, glaube ich, einfach nicht so nach außen.
Nee, und das, was du machst, machst du gerne.
Und auch
siehst,
das,
siehst ja. Siehst ja auch, was das für Früchte trägt. Und das kommt sicherlich auch dazu.
Ja, total, genau. Und eine Sache, die für mich die ganz viel ausmacht, ist Schlaf und Sport. Also es ist eigentlich so auch ein No-Brainer. Also ich schlafe wahnsinnig viel. Ich bin spätestens um 9:30 im Bett, schlafe mindestens 9 Stunden.
Echt?
Und ich mache einmal am Tag Sport. Und das ist einfach der absolut beste Ausgleich für mich. Vielleicht habe ich deswegen auch so gute Laune immer.
Ja, 9 Stunden Schlaf. Das kriege ich ja in 2 Nächten mal gerade zusammen. Na, das ist jetzt übertrieben, aber also mehr als, wenn es mal gut läuft, 7. Und bis bei 6 reicht es bei mir eigentlich auch. So, ne?
Ein gutes, aber man braucht mindestens 8 Stunden Schlaf.
Ja, das ist ja individuell.
Ja, nee. Das ist wissenschaftlich.
Ja, ich habe das wohl gelesen, aber ich habe auch andere Meinungen gelesen. Also von daher, für mich ist das, wenn ich dann gut ausgeruht bin, ist das okay. Und 9 Stunden, das ist ja ewig her, dass ich sowas geschafft habe.
Echt jetzt?
Einfach, ja, ja.
Oh, Wahnsinn.
Das ist unmöglich. Aber deshalb meine ich ja, das ist schon individuell. Ja, Ausbildung. Erzähl mal darüber. Hast du zwei Sachen gemacht? Freie Universität Berlin und, und wie wird das?
Emory University, ja genau. Also ich habe ja in Baden-Württemberg Abitur gemacht und konnte dann tatsächlich mir aussuchen, was ich studiere, weil ich ein sehr gutes Abi gemacht habe. Und habe lange Zeit tatsächlich damit geliebäugelt, eine Schauspielausbildung zu machen. Ja, weil eine meiner Leidenschaften ist tatsächlich das Theater. Ich habe schon in der Grundschule angefangen, Theater zu spielen. Die ganze Schulzeit über habe ich Theater gespielt. Okay. Und das ist wirklich eine meiner großen Leidenschaften schon immer gewesen. Und habe mich aber dann vernünftigerweise für ein Studium entschieden.
Okay.
Und genau, und dann habe ich aber tatsächlich ein Studium gewählt, was mich einfach inhaltlich total gereizt hat, Politikwissenschaften.
Okay.
Genau, ich habe dann an der FU in Berlin studiert, bin dann zwischendrin in die USA, an die Emory, was eine sehr gute Uni in Atlanta ist.
Okay.
War da 2 Semester, bin dann wieder zurück, habe hier dann den Abschluss gemacht in Berlin und habe dann im Deutschen Bundestag angefangen zu arbeiten.
Genau.
Was ja so ein bisschen
kommen wir gleich zu.
Straightforward war dann in dem Fall. Ja.
Kommen wir gleich zu. Okay, das ist schon mal interessant. Jetzt hab ich ja was Neues eingeführt. Fragen auf LinkedIn.
Ja.
Ne? Und jetzt haben wir ja gesagt, ja, wie wählen die denn aus? So, jetzt waren es 2 immerhin. Alle anfangen ist halt schwer, aber alles gut. 2 Fragen sind es und die lese ich jetzt direkt vor. Die hast du ja, zumindest die eine hast du ja, die andere hast du ja gar nicht gesehen. Ne?
Ja, stimmt.
Die kommt dann noch. Anton von Verschür fragt, also CEO von Waitboard, mit dem du auch sonst einiges machst. Mich würde interessieren, welchen Berufswunsch Olga Häuser als Kind hatte. Wollte sie schon immer KI-Startup-Gründerin werden?
Nee, offensichtlich nicht. Aber das hängt tatsächlich mit dem Schauspielen zusammen. Also nachdem ich Tierärztin, Ballerina und so weiter werden wollte, ne, so in der Grundschule, was halt alle Mädchen werden wollen, wollte ich dann im Gymnasium tatsächlich Frontfrau einer Band werden. Ja, ich bin immer noch großer PJ Harvey-Fan. Ich liebe PJ Harvey und sie ist, finde ich, eine der coolsten Sängerinnen ever.
Was macht die für eine
Sache? So ein bisschen so Rock, okay. Rockig Indie.
Okay.
Und ich habe sie live auf einem Festival gesehen. Da war ich in der Oberstufe und ich dachte so, boah, die ist so cool. Ich will Frontfrau einer Band werden. Das Problem war aber, dass ich nicht, also weder habe ich ein Instrument gespielt, noch konnte ich gut singen. Kann ich immer noch nicht. Und dann dachte ich so, boah, aber Moderatorin werden, das ist bestimmt auch ein cooler Beruf. So Viva-Moderatorin. Mhm. Hm, genau. Also das, ja, das waren so meine Berufswünsche.
Die Heike Makatsch der Hotellerie,
genau.
Ne?
Genau.
Ja, du hast das schon angedeutet. Deutscher Bundestag, natürlich total spannend, muss ich sagen. Du hast von 2011 bis 2017 für zwei CDU-Bundestagsabgeordnete gearbeitet. Erzähl mal, wie du da hingekommen bist. Jetzt war das schon ein bisschen vorweggenommen. Aber bei wem du tätig warst und worin deine Tätigkeiten bestanden?
Ja, also ich habe angefangen bei Siegfried Kauder. Er war damals Rechtsausschussvorsitzender. Das ist der Bruder von Volker Kauder.
Ja.
Vielleicht erinnern sich noch die einen oder anderen an Volker Kauder. Er war sehr lange Fraktionsvorsitzender.
Unter Angela Merkel.
Ja. Genau. Und bei ihm habe ich damals quasi angefangen. Also da war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin. Also er ist tatsächlich studentische Hilfskraft. Ich habe schon während dem Studium bei ihm gearbeitet. Und,
wie bist du da rangekommen?
Er ist der Wahlkreisabgeordnete in dem Wahlkreis, wo ich Abitur gemacht habe, okay. Also wo ich herkomme quasi. Und genau, und ich hatte halt schon immer gute Noten. Ich war ein kleiner Streber schon immer. Und mit meinem Zeugnis konnte ich mich immer überall bewerben. Okay.
Ohne Schauspielerei.
Ohne Schauspielerei, genau. Und dann habe ich mich bei ihm beworben und der hat mich sofort genommen.
Okay.
Und wir hatten auch tatsächlich echt also sagen wir so, er war kein einfacher Mensch, auch kein einfacher Chef, aber ich hatte immer einen ganz guten Zugang zu ihm und er zu mir.
Mhm.
Ich habe ihn immer sehr geschätzt. Er ist einfach hochintelligent, wahnsinnig effizient, ein extremer Workaholic, aber der hat echt so die Themen einfach wahnsinnig gut im Griff gehabt. Und ja, ich habe ihn einfach als Politiker wirklich, wirklich sehr geschätzt.
Mhm.
Und er ist dann aber nicht mehr wiedergewählt worden.
Nicht mehr nominiert worden.
Genau, und doch, er war tatsächlich, also er ist nicht
von der CDU nicht nominiert worden, er ist als Unabhängiger angetreten.
Ja, genau, richtig.
Hat 3%
und,
geholt.
Ja, genau. Ja. Und dann war ich bei Peter Bayer. Das ist ein Abgeordneter aus Düsseldorf, also eigentlich genauer gesagt Mettmann und so, also Düsseldorfer Speckgürtel. Und das war auch super spannend, weil Peter Bayer war Berichterstatter für Verteidigungs- und Außenpolitik in der Fraktion. Und das war auch eins meiner Schwerpunktthemen im Studium. Und das hat inhaltlich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und jetzt kommt aber so ein bisschen zu die Brücke auch zu dem, was ich jetzt mache. Ich habe da nicht, war nicht nur zuständig für Außen- und Sicherheitspolitik, sondern tatsächlich auch für Digitalpolitik.
Mhm.
Mit einem Fuß sozusagen und hatte da halt auch schon viele Berührungspunkte zu Bitkom, zur IT-Branche, okay. Und so weiter. Und genau, und da kam dann irgendwann so ein bisschen schon so die ersten Inspirationen, so vielleicht auch mal selber was machen. Genau.
Abgeordnete stehen ja immer wieder im Kreuzfeuer, verdienen zu viel Geld, erhöhen sich selbst die Bezüge, sitzen nie zu Debatten im Bundestag. Punkt 2 kann man sicher diskutieren, aber ich möchte diesen Job für kein Geld der Welt machen, ehrlich gesagt. Mhm. Du hast nie frei.
Nee.
Ja, wenn du zum Beispiel in deinem Wahlkreis bist, musst du auch für die Wähler Menschen parat stehen. Schilder mal aus deiner langen Erfahrung, wie ein Politikeralltag aussieht.
Ja, brutal. Das ist einfach nur ein brutaler Alltag.
Ja.
Deswegen brauchen die auch die ganzen Mitarbeiter. Ja. Also was ich als Referentin gemacht habe, ich war ja sozusagen das Brain. Also ich habe immer die inhaltliche Vorbereitung gemacht. Also auch Reden geschrieben, Grußworte, aber auch für Podiumsdiskussionen und so weiter. Das Briefing, das inhaltliche Briefing geschrieben.
Aber das noch nicht mit KI.
Das noch nicht mit KI.
Okay.
Ja. Ich bin tatsächlich damals.
Also, das war dein MI, ne?
MI und ich bin so richtig hardcore in die Bibliothek teilweise gegangen.
Oh.
Der Bundestag hat eine wunderschöne Bibliothek und habe da echt noch Bücher, Zeitschriften, Veröffentlichungen geholt, ausgeliehen, gelesen und so. Und genau, und weil die es halt sonst selber nicht alles schaffen. Also die haben so einen dichten Terminkalender, es ist einfach, da ist keine Luft dazwischen, um sich wirklich vorzubereiten, um in nur Ruhe mal eine Rede zu schreiben. Wobei viele auch selber schreiben, also zum Beispiel Siegfried Kauder hat alle seine Reden selber geschrieben, Peter Bayer teilweise auch tatsächlich. Nur wenn es halt sehr knapp war, habe ich die dann geschrieben oder zumindest vorbereitet. Und ich möchte auf gar keinen Fall in die Politik, schon allein deswegen, das ist echt ein brutaler Job. Einfach, du bist nonstop unter Druck auch, ne? Also ich meine auch dieser emotionale Druck, weil man kann es ja nie jemandem recht machen. Mhm. Das ist halt Politik. Du musst einfach immer den bestmöglichen Kompromiss finden und alle kannst du niemals glücklich machen. Und
jetzt bei 10 Jahre weiter ist natürlich noch alles viel extremer, ne?
Ja,
Ränder sind größer geworden. Ja. Social Media ist schwierig, mal vorsichtig ausgedrückt.
Ja, voll.
Und auf der einen Seite muss man sagen, sie verhalten sich auch nicht immer besonders intelligent. Also sowas zum Beispiel, was wir jetzt hier machen, das macht ja keiner von denen. Dass man da steht, was macht ein Abgeordneter jetzt den ganzen Tag? Mhm. Dass man da mal weiß, warum kriegen die denn die Bezüge überhaupt? Mhm. So, und dass sie sich natürlich dann selber immer die Diäten erhöhen sozusagen, das ist natürlich auch problematisch. So, und dann kommt natürlich dieser Eindruck. Aber deshalb finde ich das mal wichtig. Ich hatte das damals auch, hatte ja Wolfgang Bosbach auch mal im Podcast, hatte ich das, glaube ich, auch gefragt. Und es ist mal wichtig, dass man das auch mal so aus der Warte sieht und wo du das jetzt auch so erlebt hast. Bei allen Fehlern, die sie auch machen, etc. Ja. Trotzdem, wir beide wollten es nicht machen.
Ja.
Weil du gar keine Ruhe mehr hast.
Ja.
Du warst Politikern wie Angela Merkel, Wolfgang Schäuble oder Sigmar Gabriel, die da damals mit im Kabinett.
Wolfgang Bosbach kenne ich auch.
Wolfgang Bosbach, ja. Welcher von diesen oder anderen hat dich da beeindruckt? Kann man das so sagen?
Ja, doch. Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin großer Merkel-Fan. Ich weiß, sie ist jetzt vor allem im Nachgang jetzt sehr umstritten, aber ich finde, also sie war zumindest für meine Generation eins der großen weiblichen Vorbilder. Mhm. Und ich finde sie nach wie vor, es ist einfach eine wahnsinnig faszinierende Frau und Politikerin. Also die ganze Zeit, wo ich im Bundestag war, war sie Bundeskanzlerin.
Ja.
Und ich bin auch mit ihr schon mal auf Zug gefahren.
Mhm. Und was hat sie dich gefragt?
Nichts. Leider. Aber ich habe sie auch nichts gefragt. Nee. Ich habe mich nicht getraut, da waren so viele Bodyguards um uns rum.
Also die Finger gehoben und lieber nicht.
Ja. Genau.
Oh, herrlich.
Und auf jeden Fall, also sie war tatsächlich einfach eins meiner Vorbilder, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, in meiner Generation bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige, die das sagt. Einfach auch eine tolle Politikerin, sehr besonnen, sehr intelligent. Klar hat sie nicht alles toll gemacht, aber wer macht's schon, ne? Also wer macht's schon allen zu 100% recht? Ja, also.
Okay. Wolfgang Schäuble?
Ja, also den habe ich tatsächlich gar nicht so richtig kennenlernen dürfen, leider.
Den find ich dann richtig gut. Also der hat ja auch viel deutsche Einheit und so weiter viel gemacht und war immer so, dass das scharfe Gewissen und auch mal gegen die eigenen Leute, das fand ich ganz gut.
Ja,
ne?
Auch ein brillanter Kopf, ne? Brillanter Kopf.
Ja, genau. Ja, gut, dann können wir nochmal aufsetzen, wenn wir bei dem Thema schon sind. Politik. Ja, wir haben das heute oft, das tut mir leid.
Okay. Die Lieblingsbürokratie. Meine Lieblingsbürokratie.
Genau.
Also.
Also das ist das Einzige, was ich dir gegeben habe.
Genau, zur Vorbereitung.
Sonst kannst du dich jetzt nochmal auslassen, was ich alles nicht gemacht habe.
Nee, alles gut. Aber tatsächlich, da musste ich gar nicht so lange nachdenken, weil das ist eigentlich, also bei uns im Unternehmen, eine der nervigsten Bürokratien, die wir machen müssen, ist immer wieder diese Datenschutzdiskussion.
Mhm.
Und ich sage bewusst Diskussion, nicht Datenschutz an sich, das ist super wichtig,
klar.
Regulatorik ist wichtig, aber was halt die ganze Zeit passiert, ist Folgendes. Die Hotels, die Hotelketten, die haben natürlich ihre Datenschutzbeauftragten. Diese wollen, Datenschutzbeauftragten, aber ich muss es so sagen, wollen natürlich irgendwie auch ihre Daseinsberechtigung haben wollen, müssen halt Nachfragen, Stunden generieren, keine Ahnung was, müssen ja vorzeigen, dass sie ihren Job machen. Das heißt, wir kriegen dann Fragen zu unseren ganzen Compliance-Dokumenten, wir sollen Termine mit denen machen und dann alles immer das Gleiche diskutieren, immer das Gleiche beantworten. Und das nervt halt so, weil wir haben das alles schon schriftlich da, man kann das einmal durchlesen, wir sind compliant, wir haben das uns auch nicht alles selber ausgedacht, sondern selbstverständlich mit einer Rechtsanwaltskanzlei alles vorbereitet und implementiert und so weiter. Aber immer diese ewig gleichen Diskussionen und Fragen, und das nervt so krass.
Und muss man das, kann man das nicht ablegen und dann können die das wieder aufrufen?
Ja, aber das Problem ist ja der Prozess. Ne? Mhm. Also sie müssen ja zeigen, dass sie was gemacht haben, ja, dass sie dann irgendwie auch hier und da sich damit beschäftigt haben. Also muss natürlich müssen E-Mails produziert werden, vielleicht Meetings gemacht werden, so, und das ist halt das Nervige. Mhm.
Ja, das ist...
Da kann ich nichts gegen machen.
Nee, kannst du nichts gegen machen. Ich weiß es auch von der Tochter von meiner Ehefreundin, die auch zum BAföG-Antrag immer wieder das neu einreichen muss.
Ja.
Hä? Und immer wieder schriftlich, also nicht digital. Mhm. Und das ist, was soll das? Ändert sich doch nichts. Wenn sich was ändert, dann wird sie es denen schon sagen. Und wenn sie es nicht sagt, dann kriegt sie nachher einen auf den Deckel. Aber was soll das? Ja, also das ist
total unnötig.
Da sind wir bei Behörden sehr, sehr unterschiedlich, wie die digital aufgestellt sind. Teilweise geht's. Ich hatte erst neulich schon das Beispiel mit die Tankregel um 12 Uhr.
Ne? Was ist die Tankregel um 12 Uhr?
Dass du ab 12 Uhr einmal die Preise erhöhen darfst als Tankstelle.
Ach so, das, ja.
So, und dann hatte ich ja, ich hatte es letztes Mal schon gesagt, aber trotzdem hier auch nochmal, weil ich das auch so frappierend finde, das Kartellamt prüft alle Preise und bildet die digital ab und schickt das an die Bundesländer, die dann dafür zuständig sind, dort dann entsprechend Bußgelder zu verhängen. Jetzt ist aber in den Bundesländern teilweise noch gar nicht der Verantwortliche bestimmt. Das heißt, die können dann auch 2-3 Mal die Preise erhöhen, weil kommt ja keine Strafe. Mhm. Weil die Bundesländer es nicht hinkriegen, größtenteils da eine Verantwortlichkeit herzustellen.
Ja.
Und deshalb funktioniert es nicht so wirklich richtig.
Ja.
Ja. Das auch zum Thema Bürokratie und Behörden und Politik. Dialog. Sag mal, wie das ausgesprochen wird, Dialog.
Du kannst es dir aussuchen. Also wir sagen alle sowohl Dialog-Shift als auch Dialog-Shift.
Und für mich ist ja die nicht-englische Version, das weiß jeder, der den Podcast hört. Ich habe ja immer ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich es nie sprechen muss. Also Dialog-Shift, Dialog-Shift, wie auch immer. Zahlen zum Siebenjährigen, es gibt es jetzt 7 Jahre. Können wir später nochmal sagen, fand ich total spannend, die Zahlen. Also im Januar 2019 startete dein Abenteuer. Dialog-Shift. Wer oder und was hat dich dazu angetrieben und was steckte hinter der Startversion oder auch Vision?
Ja, also die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ich mag die aber auch selber sehr gerne, weil die nämlich, das ist kein Unternehmen, was sozusagen auf dem Reißbrett entstanden ist, so nach dem Motto, ey, lass mal gucken, wo ein großer Markt ist, dann machen wir irgendwas, da wo die Kohle fließt. Sondern tatsächlich hatten wir die Idee als Hotelgäste, also einfach als End-User unseres Produktes. Ich habe die Firma ja mit meinem Mann gegründet. Er ist der CTO, also er ist der technische Gründer bei uns. Und wir waren beide einfach sehr viel in Hotels unterwegs. Mhm. Also ich wegen meiner Tätigkeit im Bundestag. Er war Unternehmensberater und war da entsprechend auch viel unterwegs. Und dann waren wir 2018 zusammen im Urlaub und hatten einfach die Herausforderungen, die der ein oder andere Gast halt dann hat. Also wir waren in so einem ganz großen Resort in Südfrankreich. Und die hatten damals, wie soll ich sagen, also eigentlich keinerlei Möglichkeiten, außer Papier und Mensch herauszufinden, wann wo was stattfindet. Mhm. Also das ist so ein riesengroßes Resort, war übrigens früher mal ein riesiger Campingplatz. Mhm. Inzwischen haben die halt schöne Häuschen und Lodges und so weiter drauf gebaut. Und ich glaube, der Campingplatz ist inzwischen so klein wie diese Wohnmobiloase hier. Mhm. Und alles andere sind halt irgendwelche Häuschen.
Also so circa 50 Plätze haben wir hier ungefähr.
Ja, so wird es da wahrscheinlich inzwischen auch sein. Und dann, wenn man in die kleine Lodge gekommen ist, dann war da so ein Stapel Papier und die Rezeption war ganz am Anfang bei der Einfahrt und man musste aber von unserem Haus, weil wir am Strand waren, ungefähr 20 Minuten hinlaufen im Hochsommer. Und da haben wir uns dann so gedacht, warum geht das nicht einfacher? Das wäre so cool, wenn wir einfach eine WhatsApp schreiben könnten und sowas fragen könnten wie, wann gibt es morgen Pilates oder wie schaut das Kinderprogramm aus oder wo kann man abends am besten essen, weil das war natürlich ein Ressort mit einem wahnsinnigen Angebot, also 2 Spas, 5 Restaurants und so weiter und so fort. Und das war damals die Ursprungsidee von Dialogue Shift. Und ich erinnere mich tatsächlich noch dran, weil wir saßen abends am Strand mit unserem Rosé und haben genau darüber diskutiert. Warum kann man denn jetzt nicht einfach, also einfach im Chat schreiben? Weil Chat war damals halt 2016, 17, 18. Und das große Thema war ja auch die große Diskussion, wird Chat die Webseite ablösen und. Da kamen ja so die ersten Chatbots, das war diese erste Chatbot-Welle. Und genau, und dann haben wir gesagt, hey, da ist doch, könnte doch was dran sein. Dann haben wir halt Recherche gemacht, Interviews gemacht und so weiter und dann 2019 gegründet. Und dann kam Corona und dann war die große Scheiße am Dampfen.
Aber es gab dann damals sowas Adäquates noch nicht.
Es gab schon so ein paar Anbieter auch, die halt quasi mit dieser alten KI-Technologie, also NLP, also Natural Language Processing heißt das, also quasi der Vorgänger von Large Language Models, die basierend halt eben auf NLP auch Chatbots angeboten haben, ja. Aber die gibt's fast alle inzwischen nicht mehr. Es war so diese erste Generation, die es tatsächlich auch nicht durchgehalten hat. Mhm.
Dialogue Shift und Hotelier.de haben mindestens eine Gemeinsamkeit. Weißt du welche?
Nee.
Unabhängigkeit. Wie wichtig war und ist das dir?
Ja, wahnsinnig wichtig. Ah, witzig. Okay, du kennst mich tatsächlich gut. Interessant. Freiheit und Unabhängigkeit, ja, sind tatsächlich große, haben eine große Bedeutung für mich. Wir haben ja kein Venture Capital aufgenommen. Mhm. Wir sind sogenannt bootstrapped.
Bin ich auch bootstrapped?
Ich glaube schon.
Guck mal, das kann ich ausführen. Hast du gehört? Nicht schlecht.
Ja. Ja, wir haben tatsächlich unsere eigenen Mittel reingesteckt und sind organisch gewachsen und waren dann irgendwann mal profitabel, sind jetzt hochprofitabel und einfach unabhängig. Das heißt, uns sitzt kein Investor im Nacken, der sagt, oh, du musst jetzt aber in 2 Jahren 10-mal so viel Umsatz machen und keine Ahnung was und hier meine KPIs, ich will doch meine Rendite sehen und. Sondern wir sind ambitioniert, auf jeden Fall. Klar. Aber wir haben das alles selber in der Hand. Mhm. Und das ist schön. Das macht ganz viel Lebensqualität aus. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich immer so gute Laune habe.
Mhm. Genau, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet. Bei mir ist es ja ähnlich. Wir haben es ja auch aufgebaut, jetzt 19 Jahre lang, 15 Jahre zu zweit oder zweieinhalb. Mhm. Und das immer keine Schulden gemacht, nichts, sondern das bisschen, was wir damals hatten, immer gleich reingesteckt in die Seite und naja, jetzt sitzen wir deshalb hier. Also von daher ist das auch eine tatsächliche Gemeinsamkeit und hab das auch nicht vor zu ändern, weil genau das, ich kann es so machen, wie ich möchte und ihr könnt es so machen, wie ihr wollt und ein Riesenvorteil.
Ja, genau. Und am Ende des Tages ist es ja auch für unsere Kunden interessant, weil wir sind einfach ein Unternehmen, was stabil dasteht. Mhm. Wir sind profitabel, wir wirtschaften langfristig. Das heißt, dass es uns in einem Jahr oder 3 Jahren noch gibt, ist sehr, sehr wahrscheinlich.
Mhm. Dito, ja.
Wenn jetzt halt irgendein Startup daherkommt und sagt, boah, ich habe 10 Millionen eingesammelt, wie geil, jemand glaubt an mich, dann ist so, ja, aber bei dir wird auch jedes Jahr neu entschieden, ob du deine KPIs alle erfüllt bist und dann heißt es in or out. Mhm. Das heißt, ob dann so jemand in 3 Jahren noch da ist, Chance ist 50-50. Mhm. Und das ist schon auch wichtig für Hoteliers zu wissen, ne? Weil immer so dieses, oh, der hat ganz viel Geld eingesammelt, das ist ja ganz toll, das ist eigentlich gar nicht so super vielleicht für den Hotelier, weil am Ende ist es dann ein High-Risk-Venture. Ja. Weil ansonsten, wofür brauchen sie sonst das Geld? Wegen des Risikos. Und bei uns ist das halt einfach alles inzwischen schon stabil.
Mhm. Bei mir auch.
Das freut mich.
Du hattest jetzt aber gar nicht so mit der Hotellerie und so an sich gearbeitet, Gastronomie, das war gar nicht so, aber du bist dann halt aufgrund der Erfahrung, die du da gemacht oder die ihr da gemacht habt, bist dann darauf gekommen und bist auch jetzt in der Hotellerie, ja sowas von drin?
Ja.
Also oder kanntest du vorher irgendwelche Hoteliers oder so auch nicht? Nee,
auch nicht. Tatsächlich, das ist eigentlich etwas, was ich nicht nochmal machen würde.
Okay.
Weil das einfach super hart ist. Ne? Ja. Also in einer Branche, etwas gründen, wo du keinerlei Netzwerk hast, kann auch wenig Knowledge natürlich, ne? Weil die Branche, das muss man sich alles aneignen. Ja. Das haben wir natürlich alles inzwischen aufgeholt. Wir kennen unsere Kunden wahnsinnig gut, kennen auch die Probleme der Hoteliers oder der Hotellerie sehr gut und die Herausforderungen. Aber das muss man alles sich erarbeiten. Und das ist am Anfang natürlich hart. Und dann vor allem, wenn auch noch Corona kommt in den ersten Jahren, dann ist es doppelt hart.
Genau, Corona, als das wütete, traf euch das als Startup natürlich sehr. Und wie habt ihr diese Zeit hinter euch gebracht?
Du, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das war echt hart, weil wir hatten, also wir haben ja 2019 gestartet. Ja, hatten dann unsere ersten Kunden, hatten Ende 2019 unsere erste Hotelgruppe aus der Schweiz mit 10 Hotels unter Vertrag, waren so, sind richtig gut ins Jahr gestartet, wow, 20 Hotels, wie toll. Und dann kam Corona und dann ist natürlich alles eingefroren erstmal bis so Mitte 21 ungefähr, bis es dann richtig wieder, bis alles wieder so in Gänge kam.
Ja.
Und deswegen sage ich auch immer, das Wachstum, was wir jetzt haben, also wir sind jetzt bei fast 1500 Hotels, das haben wir eigentlich seit 21 oder fast 22, weil nämlich Corona hat uns anderthalb Jahre lang einfach eingefroren.
Mhm.
Und das war schon hart, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, warum wir nicht aufgegeben haben. Ich frage mich das oft. Weil also
hättest du ja nicht hier gesessen.
Ja, schon, aber ich frage mich wirklich ernsthaft. Wenn jetzt, also die gleiche Situation jetzt, also mit dem gleichen Umsatz und so, ne? Wie so am Anfang. Ich glaube, ich würde das nicht mehr machen. Ich würde das Ding abwickeln und irgendwas Neues machen. Keine Ahnung, warum. Also wir haben dran geglaubt, wir haben, keine Ahnung, einfach ausgeharrt und gedacht, das wird alles schon wieder. Und dann, wir wussten ja nicht, dass es so lang wird. Ne? Das war ja immer dieses Scheibchenweise. Ja. Wieder ein Lockdown, nee, dann ist alles wieder auf. Okay, vielleicht war es der letzte Lockdown, nee, wieder ein Lockdown. Das war ja furchtbar.
Fürchterlich, ja.
Was für eine Qual.
Ihr habt aber den Chatbot dann nutzen lassen vom Klinikkonzern Vivantes. Ne?
War ja,
das noch,
genau.
Hat das noch irgendwie was gebracht in der Entwicklung?
Das hat uns so ein bisschen am Leben gehalten tatsächlich, weil wir haben dann, und das, so haben wir Corona dann tatsächlich überbrückt. In der Hotellerie haben wir dann quasi gar nichts mehr gemacht und haben dann Vivantes mit einem Corona-Chatbot ausgestattet. Haben dann noch weitere Kliniken dazu bekommen. Also wir hatten dann insgesamt 5 große Kliniken, die wir mit einem Chatbot ausgestattet hatten. Ja. Und der Chatbot hat halt Fragen zu Corona beantwortet. Ja. Also sowas wie, meine Frau bekommt ein Kind, darf ich dann als Vater in den Kreissaal?
Ja.
Und so Geschichten. Also da ging es viel um halt Krankenhausprozesse, wie ändern die sich durch Corona, wie ist es jetzt gerade, etc. pp. Und das war der Wahnsinn, weil also der Traffic auf diesem System war extrem hoch. Der RBB hat über uns berichtet in der Abendschau. Und da ist bei uns alles zusammengekracht, weil so viele Leute dann diesen Chatbot ausprobiert haben. Weil da konnte man noch so Sachen fragen wie, ja, ich habe Schnupfen und Hals, wie könnte ich jetzt Corona haben? Ne? Und dann hat er einen so ein bisschen so durchgeführt, so Fragen gestellt, hast du auch Fieber, hast du Dann gesagt, ja, sehr wahrscheinlich hast du kein Corona, aber ne, und so weiter. Und und dann sind halt da so viele Leute diesen Chatbot ausprobiert, dass bei uns erstmal alles zusammengekracht ist. Aber ja, das war ganz interessant. Naja, und dann, als das natürlich das Thema abflaute, kam aber zum Glück die Hotellerie wieder. Ja. Also das hat uns so ein bisschen gerettet.
Aber habt ihr ja viel gelernt dann, ne? Und nicht mit dem täglichen Druck, möchte ich jetzt mal sagen, von zig Hotels, sondern halt von Vivantes jetzt unter anderem, oder?
Ja, das ließ sich aber tatsächlich jetzt nicht alles übertragen.
Okay.
Also sagen wir so, wir haben tatsächlich eine Sache aus der Umsetzung mitgenommen, und zwar gerade in Berlin haben dann viele auf Arabisch diesen Chatbot benutzt und dann mussten wir halt Arabisch unterstützen und das ist aber von rechts nach links und so weiter und so fort, da erfordert das ein bisschen eine Umprogrammierung, und da haben wir dann Arabisch, Türkisch und so weiter haben wir dann auch unterstützt, und das haben wir dann zum Beispiel mitgenommen in die Hotellerie, weil vorher konnten wir kein Arabisch, jetzt schon, und jetzt haben wir sogar einige Hotels, beispielsweise in Zell am See, inklusive Telefonie, also Voice AI, die das halt auf Arabisch nutzen, das ist natürlich super, aber ansonsten haben wir jetzt ehrlicherweise nicht so viel mitnehmen können. Ja, gut, aber eher immer, so ein Überbrückungsprojekt.
Aber immerhin, ja, immerhin ja. durchgekommen. Ne? Wie lange habt ihr den Chatbot denn eigentlich entwickelt, bevor ihr an den Start gegangen seid? Was?
Ach, wir haben das tatsächlich mit Kunden zusammen entwickelt. Also man nennt das ja auch Customer Development. Also wir haben einen sogenannten Minimal Viable Product entwickelt, also quasi eine kleine Version des Produktes und hatten dann unser allerersten Kunden, das Hotel Merkur in Baden-Baden. Hallo Matthias, liebe Grüße an dieser Stelle an dich. Und Matthias ist immer noch übrigens Kunde bei uns und nutzt alles, was wir haben, weil wir ja inzwischen nicht nur den Chatbot haben.
Genau.
Und wir haben das dann tatsächlich mit den ersten Kunden dann weiterentwickelt. Also die Hoteliers haben uns Feedback gegeben, haben gesagt, ja, wir brauchen noch dieses und jenes und könntet ihr das und so. Und dann haben wir das eben mit dem Feedback der Kunden einfach immer weiterentwickelt.
Mhm. Wie viel Zeit benötigt ein Chatbot, wenn du ihn neu einsetzt, um einen Großteil der Fragen von Hotelgästen zu beantworten?
Eigentlich geht das recht schnell. Also inzwischen, wir sagen ja auch nicht mehr Chatbot dazu, sondern also einfach Hotel-KI, weil Chatbot ist halt ein Kanal, aber man kann das Gleiche ja quasi als Voice-AI benutzen oder als E-Mail-AI, um E-Mails zu schreiben. Und bei uns ist es ja so, dass alles auf einer Knowledge Base fußt. Also es gibt wirklich quasi ein AI-Brain, wie wir das nennen. Da sind dann die ganzen Hotelinformationen drin, also im Grunde alles, was das System über das Hotel wissen muss, um mit Gästen zu kommunizieren. Da sind dann auch die ganzen Anbindungen, also zum Beispiel für Buchungen und so weiter, sind dann auch da zentral hinterlegt. Und dadurch, dass KI ja inzwischen auch Webseiten auslesen kann, alle Arten von Textdokumenten auslesen kann, sogar Bilder interpretieren kann, andere Knowledge-Management-Systeme andocken kann. Also wir haben zum Beispiel eine tolle Kooperation mit Systemen wie Giata Drive, ne, das ist im Grunde so ein Content-Management-System für Hotels, oder auch mit so Systemen wie GuestNet, also gerade für die Ferienhotellerie. Oder auch Hotel Messenger, die haben da halt ganz viel Content drin, sowas wie das Sportprogramm, das Spa-Programm, das Wochenmenü und, irgendwelche Events, Veranstaltungen, Sahneaufgüsse etc. pp. Und das docken wir quasi an und alles, was da drin ist, steht auch der KI zur Verfügung. Das heißt, man kann auch wirklich ganz dynamische Inhalte sogar da drin haben. Also sowas wie, was kann ich morgen machen? Und dann sagt die KI, morgen kannst du um 10 Uhr die Wanderung mit Kurt machen oder, I don't know, Langlauftraining mit der Oma Hilde für die Kinder oder was auch immer das da so gibt. Und dadurch, dass man halt ganz viele verschiedene Wissensquellen und Datenquellen andocken kann, ist so ein System eigentlich relativ schnell implementiert.
Okay. Auch das hast du jetzt schon angedeutet beim Chatbot. Ich nenne ihn immer noch so, war ja damals so, ist es nicht geblieben. Was gibt es denn für weitere Bots bei euch?
Also wir haben, also 2023, also Ende 2023, kam mir dann eben, ich sag immer die nächste Evolutionsstufe der KI, also LLMs, Large Language Models oder eben auch Generative AI. Mhm. Und da waren wir tatsächlich eins der ersten Unternehmen überhaupt, was dann die KI-Komponente ausgetauscht hat. Also wir hatten dann nicht mehr dieses starre System, das quasi Frage erkennt und dann die Antwort matcht, die vordefinierte, sondern selber einfach also eine Knowledge Base auslesen kann und dann selber die Antwort formulieren kann. Und dann haben wir relativ schnell dann die E-Mail-AI entwickelt, also als Plugin in Outlook zum Beispiel, dass sie dann eben Hotelmitarbeitende dabei unterstützt, E-Mails zu beantworten. Ja, auch in allen möglichen Sprachen. Und dann haben wir im November 24 unsere Phone AI gelauncht, also quasi der Chatbot, der telefonieren kann. Und Anfang diesen Jahres das Journey Messaging, die Möglichkeit, proaktive Nachrichten an Gäste rauszusenden. Und damit haben halt Hotels einfach die Möglichkeit, wirklich mit einer KI-Plattform eigentlich ihre gesamte Gästekommunikation zu automatisieren. Und dann sogar auch proaktive Nachrichten, also was wie ein Pre-Stay-Message oder eine Willkommensnachricht nach dem Check-in und so weiter, auch eine Upsell-Message vor der Anreise zu senden. Und genau, und das System ermöglicht auch Buchungen, was tatsächlich auch richtig cool ist. Das heißt, wenn jetzt jemand anruft und buchen möchte, dann je nach Anbindung, weil KI braucht immer auch Infrastruktur. Aber wenn es die Anbindung ans PMS oder auch an das Buchungssystem gibt, dann kann sie tatsächlich auch komplett eine Buchung ermöglichen. Und das ist richtig toll, weil wir sehen halt bei unseren Hotels, wie da einfach krass Umsatz reinkommt. Und das halt voll automatisiert, ohne dass irgendein Mensch was machen muss.
Und ihr kooperiert ja auch mit anderen Unternehmen, ne? Das fand ich auch so spannend, zum Beispiel mit Smart Host. Mhm. Wie ergänzt ihr euch zum Beispiel und was, wo ist Dialog Shift noch integriert?
Oh, wir haben ganz viele Integrationen, die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen tatsächlich. Aber jetzt mit Smart Host haben wir zum Beispiel eine tolle Kooperation. Die haben ja einen Angebotsmanager, also gerade für die Ferienhotellerie relevant. Also wo die Leute nicht buchen gleich, sondern erstmal ein Angebot haben wollen. Und früher war das ja so, da musste man halt so ein Formular ausfüllen. Und Formular ist jetzt halt ein bisschen so im KI-Zeitalter. Naja.
Ist das Fax, ne?
Genau. Und wir haben jetzt mit Smart Host einfach die Kooperation, dass man das im Chatbot machen kann. Da kann ich mir jetzt sagen, ja, ich hätte gerne ein Angebot. Und dann führt der Chatbot einen so quasi im Dialog da durch und sagt, ja, ich hätte die Zimmerkategorie und welche wünschst du dir und welche Verpflegungsart, also nur Frühstück oder Halbpension, Vollpension und so weiter und so fort, führt einen komplett da durch und dann schickt quasi unsere AI den Datensatz raus, dann Smart Host, das System generiert das Angebot und sendet das direkt an den Gast. Und ja, wir haben echt viele tolle Kooperationen, wo halt quasi KI und andere Systeme einfach zusammenarbeiten, um einfach gewisse Hotelprozesse zu automatisieren oder einfach smoother zu machen. Ne? Ja. Also wie gesagt, also man muss kein Formular mehr ausfüllen, sondern hat einfach einen Dialog.
Das mag ich ja an Messen so gerne. Dann sagen die auch Internorga oder was weiß ich, welche auch immer. Ja, dann zeigt man sich, ob da jetzt gerade jetzt viel bei rauskommt, so weiß man nicht so, aber man diskutiert halt viel, man guckt sich die anderen an und dann kommen solche Kooperationen zustande. Das finde ich so, so spannend. Auch jetzt, wo wir hier sind, ab Next ja auch. Mhm. Und dann kommt sowas dabei raus und so können alle voneinander profitieren.
Ja, absolut.
Finde ich gut.
Naja, es ist ja ein Ökosystem, ne? Ja. Und das ist halt nun mal so, dass natürlich die Hoteltech-Landschaft einfach sehr fragmentiert ist und ich glaube, das wird sie in Zukunft tatsächlich auch noch sein. Also es ist eigentlich kein Winner-Take Takes-it-all-Markt. Vor allem, wenn wir zum Beispiel auch in die Schweiz und nach Österreich gucken, wo es teilweise richtig lokale Anbieter gibt. Und das wird sich, glaube ich, jetzt langfristig oder mittelfristig sowieso nicht ändern. Und deswegen sind halt Kooperationen so wichtig, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch wenn du irgendwie ein fancy AI-System hast, aber momentan zumindest noch braucht ja AI eine Infrastruktur. Also KI ist ja keine Zauberei, sondern KI braucht irgendwo Daten, also muss irgendwo was reinschreiben, was ne, irgendwie eine Buchung reinschreiben oder eine Buchung oder Verfügbarkeiten kommunizieren und irgendwo liegt das alles. Ja.
Die Überraschungsfrage.
Wir kommen zu Ring Hotels und wir kommen zu unserer guten, zumindest meiner guten Freundin Petra Weindl, geschäftsführender Vorstand bei Ring Hotels. Und sie hat auch eine Special-Frage. Wundert mich bei ihr nicht.
Liebe Olga, ich freue mich, dass wir uns vor ein paar Jahren kennenlernen durften, mittlerweile auch zusammenarbeiten und habe wirklich höchsten Respekt vor deiner Leistung und vor allem, was du für die Branche bewegst. Mich würde interessieren, dass du in einer von Männern geprägten Tech-Landschaft braucht man natürlich als Gründerin und CEO ein verdammt dickes Fell. Und besonders, wenn es natürlich um Investorengespräche oder harte Verhandlungen geht. Welches Learning war für dich persönlich auf deinem Weg als Frau an der Tech-Spitze der größte Gamechanger, um an deinen Visionen festzuhalten und deinen Weg zu gehen? Das würde mich sehr interessieren. Ich freue mich auf viele weitere Treffen und auch deinen Weg weiter zu verfolgen und wünsche euch einen richtig launigen Podcast, euch beiden. Ciao.
Also bisher können wir uns nicht beschweren über einen launigen Podcast, oder?
Das können wir nicht. Aber ja, gute Frage tatsächlich. Das ist schon ein Thema. Ne? Ich bin halt, wenn ich, keine Ahnung.
Ja, jetzt kriegen wir, also jetzt kommt hier in unsere Ecke, wo eigentlich gar nichts mehr hinpasst, kommt noch ein neues
Wohnmobil.
Ich glaube, das ist ein Bulli. Der ist ja sehr rangerauscht und, ach, das ist ein T4, würde ich sagen. Okay, der stellt sich jetzt dahin. Also ihr seht, hier ist was los und trotzdem haben wir es hier ganz ruhig.
In der Wohnmobiloase.
Wohnmobiloase und herzliche Grüße an Philipp von Botmann. Lieber Philipp, deine gefühlten 40 Grad von damals, 2022 in Düsseldorf auf dem Campingplatz Löhrig, die haben wir ja noch leicht überschritten. Also da würde ich sagen, sind wir gefühlten 55 Grad. Ne?
Ja, habe ich jetzt einen Rekord gebrochen?
Ja, du hast einen Temperaturrekord gebrochen. Also Philipp muss sich anstrengen, dass er da nochmal wieder rankommt.
Ja, hallo Philipp, liebe Grüße auch von mir.
So, jetzt hat er ein bisschen eingeparkt, ist er gleich fertig.
Sehr gut. Also die Frage von Petra ist super spannend und ich freue mich, dass sie sie gestellt hat, weil das ist tatsächlich manchmal nicht alles selbstverständlich für uns Frauen. Und so gern wir auch so tun, als ob wir alle schon gleichberechtigt wären und alles überhaupt kein Problem mehr sei und wir sind alle equal und so weiter, ist es tatsächlich einfach überhaupt nicht so. Und woran ich immer wieder gescheitert bin und auch nach wie vor scheitere, sind diese ganzen informellen Strukturen, also diese ganzen Bro-Clubs und ne, die Bros, die sich auf die Schulter klopfen und zusammen irgendwie halt trinken gehen und keine Ahnung was. Da kann ich halt einfach nicht so gut mithalten. Und ich glaube, mein Learning der letzten Jahre war da tatsächlich, das auch gar nicht machen zu müssen. Nö. Sondern man kann das einfach auf seine eigene Art und Weise machen. Und gerade wenn man als Frau und als Unternehmerin heraussticht, hat das ja auch wiederum seine Vorteile. Also ich sage immer so gerne spaßeshalber, ich bin halt immer die Quotenfrau auf irgendwelchen Panels oder die Quotenfrau auf der Bühne, weil wir brauchen mal noch eine Speakerin. Naja, frag mal die Olga Häuser, die kann das doch, ja, ich schon mal gesehen. Also nein, no offense. Ne? Ich hoffe, ich werde auch angefragt wegen der Inhalte, aber ja, ich sage das immer so spaßeshalber. Aber ich bin ja auch froh. Also ich bin ja auch froh, dass ich da tatsächlich was beitragen kann und gerade auch im Bereich Tech ist es, glaube ich, auch wirklich nicht so einfach, da Frauen zu finden, die dazu sprechen können. Aber ja, es hat tatsächlich auch Vorteile, es hat aber auch Nachteile. Und ich glaube, so wie immer im Leben, also auch, na, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Gründerteam hast von drei gleichaussehenden Anfang 30-Jährigen, die alle immer, na, die kennen wir ja alle, die Bilder, ja, es ist halt boring. Natürlich werden die jetzt zum Beispiel nicht so abgedruckt irgendwo oder porträtiert wie jetzt irgendwie eine Gründerin. Also das ist halt eben einer der Vorteile. Mhm. Oder auch jetzt gerade bei Verhandlungen, vielleicht, I don't know, vielleicht verhandelt man dann auch anders mit mir, vorsichtiger, eben weil ich eine Frau bin. Ich glaube, man muss einfach sich selber kennen und wissen, was man unabhängig von seinem Geschlecht, unabhängig von Gender gut kann und nicht so gut kann und das halt entsprechend auch leveragen, also entsprechend auch ausspielen oder ausschöpfen.
Gut finde ich auch, dass die andere Seite sagt, dass das auch Vorteile haben kann.
Absolut.
Das ist also nicht immer einseitig.
Ja.
Ja, und Petra, die Ring Hotels in eine wirklich gute Zukunft führt, muss man sagen. Also seitdem sie da am Ruder ist, hat sich da einiges getan, geändert zum Positiven. Und da gratulieren wir hier mal an dieser Stelle dazu,
wirklich,
liebe Petra.
Und auch Gratulation.
Zu der schönen Frage. Am 14.11.2022 hast du beim HGK Future Day einen Vortrag mit dem Titel Hotellerie in 10 Jahren, Trends und technologische Entwicklungen, die die Hotellerie verändern werden, abgehalten. Was davon hat sich nach knapp 4 Jahren schon bewahrheitet?
Das ist witzig, dass du das sagst. Ich habe letztens jemanden getroffen, der meinen allerersten Vortrag zu diesem Thema, und zwar beim AHGZ-Kongress im Europapark im, ich glaube, Juni oder Juli 2022 gehört hat. Das war sehr ähnlich HGK und AHGZ. Und er hatte dann so gesagt, oh krass, ich habe damals deinen Impulsvortrag gehört und es ist ja der Wahnsinn, was sich davon bewahrheitet hat. Mhm. Weil nämlich, was ich da gesagt habe, also ich habe im Grunde so drei Megatrends skizziert und einer hat sich so wirklich mehr oder weniger 1:1 ist wahr geworden. Und zwar das eine ist, ich habe den Film Her, also quasi auf der Folie habe ich ein Bild von dem, also Screenshot quasi von dem Film gehabt. Für alle, die ihn nicht kennen, das ist so ein Science-Fiction-Drama aus dem Jahr 2013. Da geht es darum, dass in Zukunft die Menschen alle so ein AI-System haben, mit dem sie sprechen, das alle möglichen Aufgaben für sie erledigt, irgendwelche Buchungen durchführt und E-Mails schreibt und keine Ahnung was. Und ich habe damals gesagt, da kommen wir hin, weil KI entwickelt sich rasant und wir werden sehr bald mit KI sprechen wie mit einem ganz normalen Menschen. Mhm. Oder halt so, das wird so natürlich sein, mit KI zu sprechen wie mit Menschen. Und der andere Big Trend war in der Robotics, dass einfach auch die Entwicklung von Robotics und Robotern so schnell voranschreitet, dass wir bald auch selbstverständlich sogenannte Cobots auch im Hotel haben werden, die eben, keine Ahnung, in der Küche eingesetzt werden oder für die Zimmerreinigung. Ist jetzt noch nicht so ganz tatsächlich da, aber man sieht jetzt schon, das kommt sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren. Also die Entwicklungen sind auch hier rasant. Also was man da so sieht an Bildern, wie humanoide Roboter Kühlschränke einräumen und Handtücher falten und Zimmer putzen und so weiter. Das ist schon enorm, was sich da gerade entwickelt. Und der dritte Trend, der hat sich nicht bewahrheitet. Okay. Und das war das Metaverse. Weil, bevor wir alle über KI gesprochen haben, war das große Thema 2021, Metaverse. Das Metaverse kommt, die virtuelle Realität. Ja. Wir werden nicht mehr in Hotels reisen. Ja. Wir werden alles nur noch virtuell erleben und. Da haben ja dann auch schon die großen Brands wie Chanel, aber ich glaube auch sogar Accor haben schon investiert und Werbebudgets ausgegeben in eben in Roblox und virtuellen Welten und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich mit eben mit diesem KI-Sprung, der dann Ende 2022 kam, irgendwie ziemlich schnell abgeflaut.
Mhm. Okay. Ja, du bist ohnehin sehr gefragt, das haben wir schon gesagt. Hoteldirektorenvereinigung, Flair Hotels, Ring Hotels, IHH, HSMA, alle wollen deine Expertise. Hast du das Gefühl, dass die KI jetzt wirklich in der Hotellerie ankommt? Also, wo steht diese zweite Frage, wo steht diese, wenn wir die eben genannten Bubbles verlassen?
Ja, total. Also, und ich glaube, man kann da auch die Hotellerie ausklammern, weil ich glaube, man kann einsetzen in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft einfach überall. Weil wenn wir uns nämlich jetzt anschauen, wie KI uns unterstützen kann, wirklich auf allen Ebenen, also egal, ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Konzept entwickle oder eine Vertragsprüfung erstmal mit KI, ne, so eine Vorprüfung machen will oder einen Prozess automatisieren möchte, da gibt das so coole Use Cases und das eigentlich wirklich in jeder Organisation und in jedem Unternehmen. Und dann gibt es natürlich, also es gibt quasi die Sachen, die ich selber machen kann oder mit meinem Team machen kann, mit, keine Ahnung, einem Claude zum Beispiel. Aber es gibt auch einfach richtig coole Lösungen, also quasi so Off-the-Shelf-Lösungen, die großen KI-Lösungen, die einfach inzwischen wahnsinnig gut unterstützen können. Und ein Bereich ist tatsächlich einfach die, ich sag mal, die Kommunikation oder einfach alles, was Guest-Facing ist, weil KI einfach so gut sprechen und schreiben kann. Das heißt, alles, wo Kommunikation eine Rolle spielt, kann man einfach wahnsinnig gut KI einsetzen und für Kundenanfragen, für Reservierungen, Buchungen, Supportanfragen, Fragen aller Art, aber auch man denke vielleicht auch an ein Check-in mit KI oder einfach alles Mögliche. Alles, was mit Kommunikation zu tun hat, kann automatisiert werden. Und dann haben wir natürlich noch die operative Seite. Also man denke da an, keine Ahnung, irgendwelche Excel-Tabellen und Listen abgleichen. Das ist ja so ein bisschen eine No-Brainer-Funktion. Oder auch so größere Sachen wie Buchhaltung mit KI. Also erstens gibt es jetzt schon richtig tolle Anwendungen. Die werden immer besser. Die gehen immer mehr in die Tiefe und in die Breite. Und ich glaube tatsächlich, dass wir in 3 bis 5 Jahren einfach eine wahnsinnige Durchdringung von KI in wahrscheinlich allen Unternehmen sehen werden. Und ich möchte kurz ganz liebe Grüße senden an Marlon Meiser von den Meiser Hotels, der letzte Woche erst beim DEHOGA Fachgruppentag in Stuttgart was ganz Tolles gesagt hat. Und ich habe ihn so gefeiert für diese Aussage. Und zwar hat er gesagt, wir Hoteliers sind Scheißprozessen nicht mehr ausgesetzt. Mhm. Weil wir haben jetzt selber etwas in der Hand, und zwar KI, um unsere Scheißprozesse zu automatisieren und in den Griff zu bekommen. Und wir müssen eben nicht, wir brauchen keinen Entwickler mehr. Wir brauchen nicht unbedingt mehr den großen Softwareanbieter. Klar, kommt auf das Problem an und den Prozess. Aber wir brauchen eigentlich, gerade für diese kleinen Scheißprozesse, brauchen wir keinen Softwareentwickler mehr, keinen Anbieter mehr, sondern wir haben selber Claude, wir haben ChatGPT und wir können das selber machen. Wir können selber automatisieren. Und er hat so coole Use Cases auch genannt, was die gemacht haben in ihrem Hotel. Um eben täglich mindestens eine Stunde manuelle Arbeit einzusparen. Und das finde ich so cool. Das ist einfach toll.
Also das kommt auf jeden Fall an, ist schon angekommen. Und wenn wir jetzt die genannten Bubbles verlassen, also dort wird das ja alles weitergegeben von der HSMA, Wissenstransfer dahin. Aber sobald ich doch außerhalb dieser Institution gehe, sieht es doch nicht gut aus. Wenn ich jetzt irgendwo aufs Land gehe oder so, dann ist doch mit KI ist nicht viel los, oder?
Nö, wieso? Warum sagst du das? Das glaube ich nicht. Weil, guck mal, nee, weil KI ist doch nichts mehr, was nur Unternehmen vorbehalten ist. Ich meine, wir alle
tun sie es jetzt wirklich?
Schon, ja. Also ich sehe das schon, definitiv. Okay. Ja. Weil wir haben ja ein breites Kundenspektrum. Wir haben ja von großen Gruppen bis zu kleinen Häusern mit 20 Zimmern irgendwo im Allgäu oder Schwarzwald oder keine Ahnung was oder irgendwo in den Alpen. Guck mal, da gibt es ja ganz viele Hotels, wo auch die Töchter, Nichten, Neffen, keine Ahnung was, den Betrieb übernehmen oder irgendwie mitarbeiten oder auch junge Mitarbeiter haben. Für die ist doch KI kein... Also,
wenn sie es weiterführen, ja, das ist dann halt die Frage.
Ja, aber das ist, ich weiß nicht, ich glaube, das ist etwas, wie soll ich sagen, das ist nichts, was man nehmen muss, das ist etwas, was einfach kommt. Es kommt einfach, weil das ist so, das durchdringt alles. KI durchdringt unsere ganze Gesellschaft, durchdringt unsere ganze Wirtschaft. Das ist so wie... Ja, eigentlich noch wirklich krasser als das Internet. Also kannst du euch sagen, ja, glaubst du, die Hotels werden alle sich ans Internet anschließen?
Nee, setz dich ja nicht durch.
Setz dich nicht durch, genau. Und genau deswegen kann man diese Frage auch nicht zu KI stellen, weil es ist einfach, es ist wie eine Naturgewalt. Also es ist wie, das, na, auf, wirklich auf einem ganz basic Level ändern sich jetzt Dinge und da kann man nicht mehr sagen, ich mach's nicht oder ich werde es nicht tun oder ich weiß es nicht, das ist einfach unmöglich.
Oder du wirst gegangen.
Ja.
Ja, okay. Vor ein paar Wochen warst du im Silicon Valley und hast wem an den Lippen gehangen?
Ich war auf einer richtig tollen AI-Konferenz.
Und das strahlt sie.
Ja, das war echt toll. Das war wirklich eine tolle Reise. Und... was cool war an der Konferenz, war zu sehen, mit was für einer Selbstverständlichkeit die Amerikaner KI also schon längst implementieren, im Einsatz haben, wie toll, also wie da ganze Unternehmen und Organisationen einfach umgebaut werden, wie KI-Agents überall eingesetzt werden, um einfach effizienter zu werden, mehr Umsatz zu machen, Kosten zu sparen und. Und ich fand das schon sehr faszinierend, weil, gut, jetzt ist natürlich das Silicon Valley wirklich ein bisschen am anderen Ende des Spektrums. Das ist natürlich alles dann nochmal ein bisschen extremer, aber ich dachte schon so, wow, also so vieles diskutieren wir noch und fragen uns doch, ob das geht. Ne? So, bestes Beispiel, autonomes Fahren, ja, oh, ist das möglich in Deutschland? Und keine Ahnung, ja, funktioniert ja, nee, ach, keine Ahnung, diese ganzen Scheißdiskussionen darum. Da ist es total selbstverständlich, dass dich in so ein Robotaxi oder in so ein Waymo reinsetzt und dann so ein Auto dich durch den krassesten San Francisco-Verkehr fährt. Und auch gar nicht so, ne, also manche stellen sich das vor, oh, dann fährt das ja so langsam und so. Nein, das fährt ganz normal. Also als ob da ein Mensch sitzen würde, genauso fährt auch dieses Auto ohne Menschen. Und da ist es einfach völlig selbstverständlich. Und das ist, also es war schon sehr inspirierend, ehrlich gesagt.
Jason Lemkin,
ja.
Ja, da, dem hast du an den Lippen gehangen, ja. Ganz genau. Außerdem lautete ein LinkedIn-Post von vor 10 Monaten, wie KI gerade das Internet verschlingt, von dir. Daraus folgende Fragen kommen mir da in den Sinn. Du hast schon angedeutet, wo liegen die KI-Chancen für die Hotellerie, da waren wir schon ganz gut weit. Und hier ergänzend von Sitzke Dürow, Talent Attraction and Employer Brand Managerin der Dorint Hotels, die gefragt hat, einiges hatten wir von der Frage schon, deshalb kürze ich das hier ab. Viele Hotelbetriebe nutzen KI schon, hatten wir eben auch, aber unterschiedlich intensiv. Wie können wir aus deiner Sicht als Branche schneller gemeinsam diese Lücke schließen? Das wäre jetzt der erste Komplex. Fragen, der zweite folgt gleich.
Also im Grunde genauso wie alle anderen Unternehmen da draußen. Weil es gibt jetzt etwas, was unfassbar mächtig ist und unfassbar gut darin ist und das Potenzial hat, die Produktivität wirklich dramatisch in Organisationen zu steigern. Und ich meine das zu 100% genau so, wirklich dramatisch. Mhm. Und wir müssen aber einfach als Organisation, als Team, als Menschen, als sowohl Management-Level als auch Mitarbeiter-Level, da natürlich den Zugang dazu finden und eben die richtigen Implementierungen für uns herausfinden. Und da ist es jetzt zum Beispiel bei Dialogshift nicht anders als in einem Hotel, um ehrlich zu sein, weil wir haben zum Beispiel auch ganz viele oder ja, noch manuelle Prozesse oder ineffiziente Prozesse oder zumindest mal Prozesse, wo man irgendwie einfach ein bisschen schneller und effizienter werden könnte. Und ist das ja bei uns genauso. Wir müssen auch gucken, okay, wie können wir Prozess X schneller machen oder besser machen? Und dann müssen wir uns auf die Suche begeben, müssen wir neugierig sein, müssen einfach gucken, okay, was gibt es da drauf? Mhm. Können wir es selber bauen? Gibt es schon fertige Tools dafür? Was bedeutet selber bauen? Wann lohnt es sich tatsächlich, etwas selber zu bauen? Wann sollte ich das einkaufen? Ich sage immer, baut selber eure Intelligenz, aber kauft die Infrastruktur ein, weil als Hotel kann man natürlich nicht irgendwas, also das ist ein AI-Agent zum Beispiel, der business critical ist, kann man einfach nicht selber betreiben, weil die Ressourcen hat man einfach nicht. Deswegen muss man sowas selbstverständlich auslagern. Aber wenn man jetzt, keine Ahnung, irgend sowas macht, keine Ahnung, ein AI-Agent, der Listen abgleicht, easy, ne? Das kann man super einfach selber einfach implementieren und den täglich oder einmal die Woche da drüber laufen lassen und so weiter und so fort. Und deswegen, ich glaube, meine Empfehlung ist da wirklich einfach neugierig sein, die richtigen Leute natürlich entsprechend auch stärken im Team und vielleicht sogar jemand einstellen, der das übernehmen kann, ne, je nachdem, wie man das leisten kann. Und da einfach wirklich relentlessly, also wirklich mit einer Vehemenz einfach die ganze Zeit umsetzen, weil das ist nämlich der nächste Punkt. KI ist nicht etwas, wo man sagen kann, okay, wir drücken mal aufs Knöpfchen, dann machen wir KI und dann wenden wir uns wieder unserem Hotelbetrieb zu.
Und dann ist der Umsatz um 100% erhöht.
Genau. Das funktioniert so halt nicht, ne? Okay. Weil das ist einfach eine Technologie, die entwickelt sich extrem schnell weiter. Da kann irgendwie heute kann man dieses machen, in 6 Monaten wahrscheinlich noch mehr. Und das ist einfach ein Thema, da muss man permanent dranbleiben. Ich will jetzt aber auch keine Angst machen, ne? Weil ich kann mir vorstellen, also hört jetzt der eine oder andere und sagt so, Gott, jetzt noch mehr Arbeit. Ja, wo soll ich das denn alles, wie soll ich das denn schaffen? Ich habe doch sowieso jetzt schon keine Zeit. Aber ich glaube tatsächlich, ist es wahnsinnig wichtig, das richtige Mindset zu haben. Man muss natürlich nicht jetzt schon 2026 alles perfekt machen und überall AI-Agents einführen in seinem Betrieb. Aber ich glaube, man muss sich schon dessen bewusst sein, dass da einfach ein wahnsinniges Potenzial für jede Organisation drin liegt. Man muss sich halt für sich betriebswirtschaftlich entscheiden, will ich das Potenzial ausschöpfen, jetzt, nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder gar nicht. Und ich glaube, diese Frage muss man sich schon stellen.
Und wie nimmt man die Leute mit, die da jetzt kritisch sind und die aber da mitmachen müssen sozusagen im Hotel?
Ich weiß nicht, ich glaube, man kann nicht jeden mitnehmen. Hm. So ehrlich muss man sein. Ja. Die man mitnehmen kann, die gehen mit und der Rest geht. Muss man sich halt fragen, ja, ob die noch die richtigen sind für die Organisation.
Okay.
Schon.
Ja.
So. Oder ob man sie auch anders einsetzen kann. Ich meine, muss ja nicht jeder AI-Manager sein. Nein. Im Hotel. Schon im Hotel übrigens ja schon gar nicht. Ne? Wenn wir uns mal überlegen, was ist denn die Zukunft von Hotellerie? Ist es wirklich das autonome Hotel, wo ich nur noch mit einem Hologramm spreche und keinen einzigen Menschen mehr sehe? Ja und nein.
Kommt
aufs Hotel drauf an, aber es wird mit Sicherheit eben auch in, gerade zum Beispiel in der Ferienhotellerie, in der Luxushotellerie, genau das Gegenteil davon geben. Also das Hotel mit richtig vielen Mitarbeitern, wo schon auch im Hintergrund vieles automatisiert ist, aber im Vordergrund zum Gast einfach tatsächlich noch diese menschliche Begegnung als, ich sag mal so, als Experience einfach bewusst wahrscheinlich auch eingesetzt wird.
Und trotz, dass das alles gut ist und so weiter, gibt es ja trotzdem Risiken. Welche Risiken siehst du in puncto KI? Beziehungsweise, wenn alles so ungebändigt weitergeht, besteht dann nicht die Gefahr, dass sich das Ganze irgendwann verselbstständigt?
Das ist ja ein bisschen so eine fast schon, ja, was heißt fast, es ist eine philosophische Frage. Um auf den Film zurückzukommen, Her, da passiert das ja tatsächlich. Mhm. Also spoiler ich für alle, die zuhören. Guck trotzdem den Film. Ja. Aber das Schöne ist bei dem Film, dass nicht jetzt so wie bei Terminator die KI sich gegen die Menschen wendet, sondern die KI verlässt sozusagen die Menschen. oder ne, also, also steigt quasi eine Sphäre höher auf und verlässt die Menschen. Und I don't know, ich weiß es nicht. Also was ich glaube, also wo ich quasi, ich glaube, wo es keinen Diskussionsspielraum gibt, ist, dass wir bald eine, dass wir in unserem Leben definitiv noch die Superintelligenz erleben werden. Also die Intelligenz, die einfach schlauer ist als der Mensch, der einfach wirklich einfach viel mehr kognitiv, intellektuell leisten kann als ein Mensch. Ich glaube, da kommen noch einige krasse Umbrüche auf uns zu, also gesellschaftlich, wirtschaftlich. Da wird einiges sich noch umkrempeln müssen, wenn man überlegt, dass Intelligenz dann nichts mehr kostet oder nur noch Strom kostet oder ne, wie auch immer. Vielleicht ist dann sogar, keine Ahnung, ich sage immer, in 40 Jahren ist das Stromproblem oder Energieproblem gelöst durch Kernfusion oder Kernspaltung. Kernfusion, ja. Nicht Spaltung. Ja. Aber ja, also ob dann KI sich gegen uns wendet, das glaube ich tatsächlich nicht, weil am Ende des Tages ist es halt ja, ist es immer noch,
ich hoffe es,
eine künstliche Intelligenz. Ich bin tatsächlich da sehr positiv, ja, ja. Tatsächlich. Du merkst ja schon, ne?
Natürlich, alles gut, aber man muss das andere ja auch hinterfragen.
Ja, genau. Also ich sehe da weniger die Risiken. Ich sag immer, auch das Internet hat Risiken, ja. Auch das Internet hat irgendwie, es gibt das Darknet, es gibt
ja, Social Media,
the dark side of ja. Social Media und ja. So weiter, ne? Also nichts ist immer positiv und toll und genauso ist es auch bei KI, aber ich glaube, KI ist per se nicht schlimmer als die anderen Risiken, die wir jetzt auch schon in Kauf nehmen.
Okay. Wir haben das jetzt schon zum Teil beantwortet und trotzdem kommt Rolf nochmal. Mm.
Die Überraschungsfrage.
Nummer 2 von Rolf.
Eine Frage, die mich bewegt. Ich habe in den letzten Wochen einige Schulungen organisieren dürfen, um Mitarbeitern, zum Beispiel in der Verwaltung, künstliche Intelligenz nahezubringen. Und ich habe immer wieder erlebt, dass Menschen einfach Ängste haben vor KI. Frage an dich. Du beschäftigst dich mit dem Thema mehr wie alle anderen Menschen, die ich kenne. Wie kann man den Menschen die Angst nehmen vor KI in ihrem Alltag?
Hatten wir schon ein bisschen, aber jetzt nochmal am konkreten Beispiel von.
Ja, schöne Frage.
Rolf nochmal.
Menschen haben immer Angst vor Veränderung. Mhm. Und ich glaube, es ist nicht immer Angst vor KI, es ist wahrscheinlich oftmals einfach Angst vor Veränderung. Mhm. Und wenn man die Menschen mitnimmt im Sinne von, dass man ihnen aufzeigt, was Veränderung genau bedeutet, wie sich das auswirken wird auf den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, wie der Job sich verändern wird. Und wenn
positiv.
Man da, genau, und wenn man da eben das Positive betont, dann glaube ich, kann man den Ängsten entgegenwirken. Mhm. Ich glaube, ganz nehmen kann man sie wahrscheinlich nicht. Aber ich habe da tatsächlich ein sehr schönes Beispiel vom Hotel Oderberger hier in Berlin. Die haben schon vor einiger Zeit, schon vor einigen Jahren, unseren Chatbot implementiert. Und da hatten die Mitarbeiter tatsächlich Bedenken bis hin zu Ängste, weil sie gesagt haben, naja, jetzt implementiert ihr da den Chatbot, braucht ihr uns dann nicht mehr, werden wir dann weniger im Team. Mhm. Und dann haben sie das ganze Chatbot-Implementierungsprojekt im Grunde an das Team übergeben. Sie haben gesagt, okay, ihr gebt dem Chatbot jetzt einen Namen, ihr entscheidet, wie das Ganze aussehen, ne? Wie dieses Icon da im Chatbot, wie das aussehen soll, wie das begrüßen soll, wie die Tonalität sein soll und. Ihr füttert das Ganze mit Wissen und so weiter und so fort. Und dann haben sie das live gebracht und das Telefon hat viel weniger geklingelt. Mhm. Also so viel weniger, dass Tini hat das damals implementiert, Tini Diekmann, dass sie dachte, das Telefon sei kaputt. Ja.
Ja.
Und dann haben aber die Mitarbeiter gesagt, nee, Tini, ich glaube, das ist der Chatbot. Mhm. Weil ich glaube, ganz viele rufen nicht mehr an, weil die sich einfach im Chatbot selber oder über den Chatbot selber informieren und dann halt fragen, wann hat das Schwimmbad auf, wo kann ich mein Ticket kaufen, kann ich nächstes Wochenende noch kommen zu euch und so weiter und so fort. Und sie hat erzählt, dass dadurch, dass sie so die Mitarbeiter so intensiv eingebunden haben während dieser Implementierungsphase, haben sie dann erkannt, dass der Chatbot tatsächlich gar keine Bedrohung für sie ist, sondern eigentlich eine mega Entlastung und eine mega Unterstützung. Und ich glaube, das ist es halt. Also man muss im Grunde den Mitarbeitern einfach zeigen, also wirklich aufzeigen, was für einen Mehrwert sie eigentlich aus dem System haben. Ja. Ganz konkret den Mehrwert zeigen. Mhm. Und ein anderer Punkt, den finde ich auch ganz wichtig, habe ich vorher auch nicht erwähnt, ist tatsächlich Lead by Example. Also auch als Leadership-Team, als Geschäftsführung, als Hoteldirektorin und was auch immer, selber KI nutzen, selber KI implementieren, selber sagen, ey, guck mal, ich habe letztens einen richtig coolen Skill gebaut für dieses und jenes, nutzt den doch auch. Oder ein schönes Beispiel ist auch die Anna Wiesler vom Seehotel Wiesler.
Ganz liebe Grüße.
Ganz liebe Grüße, die auch was richtig Cooles gemacht hat. Und zwar, die haben jeden Morgen die Tischkarten schreiben müssen, also für die Gäste. Mhm. Ne, da steht dann immer so Familie Häuser, Zimmer 123 und so weiter. Und jeden Morgen saß da jemand und hat eine Stunde lang diese Karten für die neuen Gäste geschrieben. Und das war einfach eine total unnötige Arbeit, um ehrlich zu sein. Ne?
Eine schöne Arbeit.
Genau, aber sie hat gesagt, nee, ich möchte, dass die Dame, die das macht, dass sie eigentlich was anderes macht. Mhm. Und zwar soll sie lieber bei der Frühstücksvorbereitung helfen und so weiter und so fort. Und dann hat sie Anna hat selber mit Claude im Grunde einen Agent gebaut, der einfach jeden Morgen jetzt aus einer Excel-Liste dann einen Serienbrief erstellt, den sie nur noch ausdrucken muss. Also quasi, ne, da hat sie nur schon die fertig ausgedruckten Kärtchen und die müssen nur noch reingeschoben werden und fertig. Und das hat sie halt als Chefin gemacht. Und ich glaube, das ist ein super schönes Beispiel, weil wenn die Chefin mit sowas daherkommt, dann nimmt das Team das ganz anders wahr. Ja. Und ich glaube, das ist auch noch mal so ein guter Punkt für viele.
Da sind wir doch der Frage jetzt ganz gut nahe gekommen, wie man Menschen die Angst in aller Anführung nehmen kann. Mhm. Kommunikation, wie immer.
Ja.
Auch das. Schön. Ja. Tini Diekmann. Schönes Stichwort, witzig. War jetzt nicht abgesprochen. Ne?
Die Überraschungsfrage.
Hoteldirektorin vom Hotel Oderberger, hast du eben schon gesagt. Und nach jahrelanger Bettelei war sie ja auch in meinem Podcast. Das ist ein sehr schöner Podcast. Und das habe ich damals auch so gesagt. Und hier kommt ihre Überraschungsfrage.
Hallo, liebe Olga. Ja, ich freue mich sehr, dass der Sascha mich gefragt hat, ob ich dir eine Überraschungsfrage stellen kann. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Wir beide kennen uns jetzt ja auch schon eine Weile, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, aber wir sehen uns definitiv auf vielen Events hier in Berlin und beim HSMA und so weiter und haben jetzt ja auch zusammen, beziehungsweise war ich Gast bei deinem Format Zukunft gebucht, was ja auch sehr spannend ist. Genau, und in die Richtung geht auch meine Frage und zwar, du bist ja eine riesige Koryphäe, was KI und Hospitality betrifft, also wen soll man fragen, wenn nicht dich, du machst viele Talks und bist in so vielen Shows und so weiter, also bist da wirklich immer upfront und up-to-date und wirklich eine Koryphäe. Und meine Frage, also mit meiner Frage muss ich jetzt selber ein Geheimnis lüften. Und zwar, ich bin ja bei uns auch so Digitalisierungsmanagerin und kümmere mich um die Digitalisierung und alles im Haus zu automatisieren und so weiter. Und aber ich muss gestehen, im privaten Bereich drucke ich tatsächlich immer, wenn ich reise, meine Bordkarte fürs Flugzeug oder die Bahnkarte tatsächlich zusätzlich zu der digitalen noch aus. Irgendwie aus Sicherheit. Ich krieg's nicht weg. Und jetzt lautet meine Frage, du als KI-Koryphäe, was gibt es im privaten Bereich, was du uns jetzt verraten möchtest, was du tatsächlich noch analog machst oder halt nicht mit KI, wo man es von dir denken würde? Also gibt es irgendwas, was du uns verraten kannst? Was machst du ohne KI, was man gar nicht von dir denken würde? Vielen Dank und ganz liebe Grüße.
Eine sehr kurz gehaltene Frage. Ich habe versucht, die zu kürzen, aber es hat nicht geklappt. Dankeschön, Tini.
Danke, Tini. Ja. Jetzt habe ich meinen Ohrring verloren. Oh. Also, gute Frage.
Schon wieder?
Ich habe ihn aufgehoben.
Ah, gut. Ja.
Ich habe tatsächlich so einige analoge Dinge, die ich noch selber, also quasi noch so mache wie vor 50 Jahren. Ein Beispiel ist Lesen. Jetzt ist ja Lesen nichts, was man mit KI machen kann, aber ich lese tatsächlich nur richtige Bücher.
Ja, kein Tolino oder so.
Ja, genau. Mhm. Weil ich einfach diese Haptik, dieses Gefühl, ein Buch in der Hand zu haben, einfach total mag. Das gehört für mich zum Lesen einfach total dazu. Und ich weigere mich da tatsächlich irgendwie, das auf so einem Kindle oder so zu lesen. Dann gibt es noch etwas, und zwar führe ich tatsächlich Tagebuch. Hm. Und zwar schon seit ungefähr 5 Jahren. Da hat mir die liebe Anna Heuer von der HSMA, Anna, so lange kennen wir uns schon. Vor fast 5 Jahren hast du mir mal dieses Buch empfohlen, 5 Lines a Day oder so, oder Some Lines a Day. Also da geht es im Grunde darum, dass man 5 Jahre lang jeden Tag nur ganz kurz aufschreibt, was man so gemacht hat. Mhm. Und das mache ich tatsächlich, seit Anna mir das empfohlen hat. Und das mache ich tatsächlich mit der Hand, mit einem Stift sitze ich da und schreibe da fast jeden Tag tatsächlich rein, was so am Tag war, was schön war und so weiter. So ein bisschen meine Delights des Tages. Das ist etwas, was ich tatsächlich auch sehr mag, ist dieses Schreiben und nicht tippen, sondern wirklich Schreiben mit einem Stift. Das ist ja tatsächlich auch erwiesen, dass das eine psychologische Wirkung hat. Mhm. Und zwar gibt es da so einen Hack, habe ich letztens in einem Podcast gehört, dass wenn man irgendwie überwältigt ist mit Emotionen oder irgendwie eine Krise hat und die Gedanken überschlagen sich und so weiter, dass es total hilft, das einfach aufzuschreiben, weil nämlich beim Schreiben sich die Gedanken ordnen und quasi so ein bisschen kanalisieren. Und wenn man das aufgeschrieben hat, dann fühlt man sich viel besser. Und deswegen finde ich Schreiben tatsächlich einfach wichtig und tatsächlich schön und freue mich auch, dass meine Tochter jetzt das auch macht. Sie führt jetzt nämlich ein Book of Delights. Sie schreibt jeden Tag, was ihre mindestens 3 schönen Momente am Tag waren. Und das finde ich ganz toll. Auch das ist natürlich also erwiesenermaßen, ne, dass diese geht da rein in diese Dankbarkeits wie sagt man, diese Routine, diese Dankbarkeitsroutine, die ja auch erwiesenermaßen dazu hilft, dass man zufriedener, glücklicher ist, weniger traurig, weniger gestresst und so weiter. Und genau, und sie schreibt das auch einfach jeden Abend mit Stift auf Papier.
Das könnten sich auch die Medien mal vornehmen, dass sie mal auch was Positives schreiben und nicht immer nur Negatives. Ja. Also das könnten sie sich mal zum Beispiel, dann können sie die Tagesschau könnte mal zum Schluss oder meinetwegen auch am Anfang mal eine positive Nachricht bringen. Das wäre würde uns allen auch ein bisschen helfen, also ohne was schön zu reden.
Ja. Ja. Und dann die dritte Sache, das kommt aber tatsächlich so ein bisschen, gehört zur ersten dazu. Ich lese tatsächlich ganz klassisch Zeitung. Ich habe die Monddiplomatik abonniert. Das ist quasi noch einer noch der wenigen Zugänge, die ich habe zur Außen- und Sicherheitspolitik. Es kommt einmal im Monat. Ich freue mich immer ungefähr so zwischen dem 7. und dem 9.
Also
im
Monat. Aus Frankreich entsprechend.
Ja, ich habe die deutsche Ausgabe. Okay. Genau, und ich lese es nicht auf Französisch. Okay. Und dann freue ich mich immer. Da kommt diese Zeitung, das riecht so, das fühlt sich so toll an. Und dann sitze ich da immer am Wochenende vor allem wirklich mit dieser Zeitung in der Hand und lese die Zeitung.
Mhm. Oh. Da haben wir wieder einiges gemeinsam. Das habe ich jetzt nicht diese Zeitung, aber andere Zeitschriften, die ich dann habe und auch dieses Gefühl, Buch genau das gleiche. Jetzt lese ich nicht so viele Bücher, aber wenn, muss es das auch sein. Und mit Schreiben mache ich tatsächlich auch, wenn ich Notizen mache, immer noch so auf unseren alten Schmierzetteln. Das sind auch die alten Hotelgutscheine, die wir damals, das ist ja schon ewig, das ist ja schon 19 Jahre her, da haben wir solche Packen zu Hause. Und da schreibe ich dann immer so, schmiere ich so ein bisschen drauf rum. Genau aus diesen Gründen. Und wenn ich irgendwas zusammenrechne, also Mathe war ja irgendwann dann zu viel für mich, aber Dreisatz und Kopfrechnen, das mache ich immer noch und das klappt immer ganz gut. Und das sind ja Fähigkeiten, wenn du das alles nicht machst, nicht schreibst, und dann geht dir was, was du schon gesagt hast, verloren entsprechend. Und ja, da was aufzuschreiben, habe ich auch eine sehr intensive Geschichte gehabt. Will ich jetzt nicht so weiter ausführen, aber es war auf jeden Fall, hat mir extrem geholfen, dass ich was nicht Schönes aufgeschrieben habe, das dann an einem schönen Ort verbrannt habe mit einer guten Freundin zusammen. Und dann war das seitdem für mich besser.
Aber es ist total schön auch, es ist total wichtig, auch die schönen Sachen aufzuschreiben. Klar. Das habe ich nämlich letztens gemerkt. Ich habe auch so ein Tagebuch, da schreibe ich wirklich selten rein, also irgendwie 3-mal im Jahr. Und da habe ich als als mein Sohn geboren wurde, da hatte ich so eine Phase, war ich unfassbar glücklich. Also wirklich, das, na, da spielen Hormone mit rein, aber auch einfach so eine wunderschöne Lebensphase. Und ich war einfach so wirklich zu 100% glücklich mit allem, mit meinem Leben, mit mir selber. Ach, das war wunderschön. Und ich habe das aufgeschrieben. Wirklich seitenweise habe ich so geschrieben, wie gut dieses ist, jenes ist, wie schön und. Und das ist so toll, das dann zu lesen, ja, weil man kann sozusagen diese Gefühle wieder hochholen. Mhm. Und da habe ich, ich habe sie nämlich letztens wieder gelesen und dachte, wow, was für ein Effekt. Ich habe das gelesen, ich war einfach nur so, also total überwältigt wieder von diesen tollen Gefühlen. Und da dachte ich so, ja, es ist so wichtig, nicht nur das Negative aufzuschreiben, so therapiemäßig, sondern tatsächlich auch das Positive festzuhalten, klar, ja, um dahin wieder zurückkommen zu können.
Ganz, ganz schön. Ganz toll. Ich bin sehr gespannt, was du in dein Tagebuch über diesen Podcast schreibst. Kannst du mir ja mal stärken, wenn du Lust hast. Oder es sei denn, es ist alles geheim. Die letzte Passage war jetzt sehr beeindruckend mit diesem schönen. Das ist ja so ein kleiner Appell vielleicht von uns, nicht nur an die Medien generell, auch wirklich die schönen Sachen zu sehen. Es passiert täglich viel Doofes, aber es passiert auch sehr viel Schönes. Also wir zum Beispiel diesen Podcast fand ich ausgesprochen schön.
Ja, ich auch.
Ja, und die Up Next finde ich auch wieder toll. Und wo wir gleich wieder hin zurückgehen. Aber ja, erstmal, wir sind jetzt bei ungefähr 57 Grad, lieber Philipp. Wir haben eben noch am Späti haben wir noch ein schönes einheimisches Bier vom Tegernsee geholt.
Das beste Bier Berlins. Ja,
ich dachte, das wären wir uns gleich draußen schön, wo es ja vielleicht 10 Grad
noch heißer ist.
Ja. Oder wir setzen uns gleich in die Sonne. Das werden wir machen. Ich danke dir ganz, ganz toll. War richtig, richtig schön.
Das fand ich auch, Sascha. Tausend Dank dir.
Und wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.